Liebe Gemeinde, noch eine Woche bis Pfingsten, eine Woche bis zu den Pfingstferien. Eigentlich wäre bei uns in diesem Jahr wieder eine Reise nach Taizé fällig gewesen, in die ökumenische Bruderschaft im schönen Burgund. Die veranstaltet jedes Jahr Familientreffen für Familien mit Kindern unter 15 Jahren. Das ist unsere kleine Pilgerfahrt alle 2 Jahre, inklusive Camping mit Freunden, die wir dort kennengelernt haben. Es tut gut, eine Zeit lang einfach zu leben, viel draußen zu sein und dem Tagesablauf ein geistliches Muster zu geben. Aber pandemiebedingt fallen die Treffen in diesem Jahr leider aus. So müssen wir uns etwas anderes einfallen lassen. Immerhin kann man auch online an dem geistlichen Reichtum von Taizé teilhaben. An den Quellen des Glaubens heißt die Rubrik dazu auf der Internetseite von Taizé. Jesus und seine Jünger sind auch gepilgert. Davon erzählen alle 4 Evangelien. Die ersten 3 Evangelien wissen nur von einer einzigen Pilgerreise von Galiläa nach Jerusalem zum Passafest, wo Jesus dann verhaftet und gekreuzigt worden ist. Im Johannesevangelium ist Jesus 3-mal beim Passafest und dazu noch beim Tempelweihfest und beim Laubhüttenfest. Seinen Auftritt beim Laubhüttenfest wollen wir uns heute genauer anschauen. Das Laubhüttenfest war ursprünglich ein Erntefest. Im babylonischen Exil hat sich das weiterentwickelt zu einem Fest zum Gedenken an die Wüstenwanderung. Es wird Ende September, Anfang Oktober gefeiert, 1 Woche lang. Und wer immer es möglich machen kann, lebt in dieser Zeit in einer Laubhütte. Bis heute ist das so. Die kann man auf dem Balkon aufbauen oder im Hof, irgendwo im Garten, Hauptsache unter freiem Himmel. Eine Laubhütte, das ist so eine provisorisch zusammengezimmerte Bude. Die soll daran erinnern, wie die Israeliten in der Wüste in einfachsten Behausungen gelebt haben. Biblisches Camping sozusagen. Das Laubhüttenfest ist immer schon ein ausgesprochen fröhliches Fest. Zur Zeit Jesu nannten die Leute dieses Fest einfach nur das Fest. Es war ihnen das liebste aller Feste. Zu diesem Fest gehörte ein Wasserritus. Jeden Morgen, 1 Woche lang, holten Priester Wasser aus dem Teich Siloach. Der wurde aus der Gihonquelle gespeist, die außerhalb der Stadtmauern lag. Dieses Wasser brachten die Priester in einer goldenen Kanne zum Tempel und dort gossen sie es an den Altar als eine Art Opfer und im Gedenken an das Wasser, das einst aus dem Felsen in der Wüste geflossen ist. Beim Schöpfen am Teich Siloa jubelten unzählige Menschen am Wegesrand den Priestern zu, so wie es in Jesaja 12, Vers 3 heißt: Ihr werdet Wasser schöpfen voll Freude aus den Quellen des Heils. Im Vorhof des Tempels fanden in den Nächten vor dem Gang zur Quelle ausgelassene Partys statt. Die Leviten machten Musik und die ganze Stadt wurde von Fackeln und Leuchtern erhellt. Im Talmud heißt es, es gab keinen Hof in Jerusalem, der nicht vom Lichte der Wasserprozession bestrahlt worden wäre. Das Singen und Tanzen dauerte bis zum frühen Morgen, bis sich die Prozession erneut zur Quelle aufmachte. Wer die Freude bei der Wasserprozession nicht gesehen hat, hat in seinem Leben noch keine Freude gesehen, sagt der Talmud. Am letzten Tag des Laubhüttenfestes gingen die Priester mit dem Quellwasser 7-mal um den Altar, bevor sie es ausgossen. Das war so etwas wie ein körperlich in Szene gesetztes Gebet um den lebenswichtigen Regen, ohne den es keine Ernte geben kann. Das Johannesevangelium erzählt nun, dass Jesus zu so einem Laubhüttenfest nach Jerusalem angereist war. Seine Brüder, seine leiblichen Brüder hatten ihm das vorgeschlagen, er soll doch dort mal jetzt auftreten öffentlich, nicht nur immer in Galiläa, aber er wollte noch nicht. Seine Zeit ist noch nicht gekommen, sagte er. Aber dann ist er doch gegangen, heimlich, wie es heißt. Und als das Fest schon zur Hälfte vorbei war, begann er im Tempel zu lehren und Menschen für sich zu gewinnen. Ich lese jetzt den Predigttext aus Johannes 7, die Verse 37 bis 39, nach der Einheitsübersetzung. Am letzten Tag des Festes, dem großen Tag, stellte sich Jesus hin und rief: Wer Durst hat, komme zu mir und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Soweit Johannes. Einst rief Jesaja seinen Zeitgenossen zu: Auf, ihr Durstigen, kommt alle zum Wasser. Jesaja 55, Vers 1. Jetzt steht Jesus an seiner Stelle und ruft die Durstigen zu sich. Die, die in Feierlaune sind und eine Woche lang den Gang des Priesters zur Quelle und zurück zum Tempel begleitet haben. Als wollte Jesus ihnen sagen: Was ihr da tut und was ihr da feiert, das ist schön, aber es stillt in der Tiefe nicht den Durst, der in euch ist. Es ist ein Ritus, den ihr zum Anlass nehmt für eure Feiern, aber so wie ihr nicht einen Schluck aus der goldenen Kanne bekommt, so bleibt ihr in all der ausgelassenen Fröhlichkeit innerlich trocken und durstig. Euch dürstet nach Gemeinschaft, nach Sicherheit, nach Geborgenheit, aber ihr könnt einander all das nicht geben. Das findet ihr nur bei dem lebendigen Gott, ihr findet es bei mir. Denn ich bin die wahre Quelle, die euren Durst stillt. Was Jesus sagt, ist zweideutig, je nachdem, wo man den Punkt setzt. Die Lutherbibel und andere schreiben: Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, von dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Einheitsübersetzung setzt den Punkt nach: Wer an mich glaubt, und zieht es zu dem Vorhergehenden. Das eine Mal gehen die Ströme von Jesus aus und das andere Mal von denen, die an ihn glauben. Ja, wie denn nun? Wie ist es richtig? Dazu ist es wichtig, die Schriftstelle zu finden, die Jesus meint, wie die Schrift sagt. Man findet aber diese Schriftstelle nirgendwo ganz wörtlich. Es ist mehr ein Sinnzitat, das sich an mehreren biblischen Vorstellungen festmacht. Das erste davon, also drei Vorstellungen sind es, die ich gefunden habe. Das erste ist der wasserspendende Fels in der Wüste. Davon habe ich schon gesprochen. Es ist die Geschichte von diesem Felsen, auf die Mose schlägt und dann kommt Wasser heraus. Das Wasser, das dann Tiere und Menschen in der Wüste am Leben erhält. Im Psalm 78 heißt es: Er spaltete Felsen in der Wüste und gab dem Volk reichlich zu trinken, wie mit Wassern der Urflut. Er ließ Bäche aus dem Gestein entspringen, ließ Wasser fließen gleich Strömen. Und der Apostel Paulus schreibt im ersten Korintherbrief von den Vätern in der Wüste: Alle tranken den gleichen gottgeschenkten Trank, denn sie tranken aus dem lebensspendenden Felsen, der mit ihnen zog. Und dieser Fels war Christus. Das zweite Bild, was hier angesprochen ist, ist Hesekiels Vision von der Tempelquelle. Der Prophet Hesekiel sah in einer Vision den neuen Tempel der Endzeit. In Kapitel 47 heißt es: Dann führte er mich, der Engel, zum Eingang des Tempels zurück und ich sah, wie unter der Tempelschwelle Wasser hervorströmte und nach Osten floss. Denn die vordere Seite des Tempels schaute nach Osten. Das Wasser floss unterhalb der rechten Seite des Tempels herab, südlich vom Altar. Und dann geht es weiter: Das Wasser wird zu einem Fluss, der nach Osten fließt durch die judäische Wüste. Und an den Ufern dieses Flusses wachsen Obstbäume, deren Blätter nie verwelken und die jeden Monat Früchte tragen. Der Fluss mündet schließlich im Toten Meer und er macht das Tote Meer lebendig, sodass Fische darin schwimmen können. Wer schon mal am Toten Meer weiß, wie unwahrscheinlich das ist, denn das ist wirklich eine Salzbrühe, die so ölig ist und so tot, da passiert gar nichts, da leben nicht mal Algen drin. Jesus ruft dieses prophetische Bild auf an dem Tag, an dem der Priester im Tempel den Altar mit dem Wasserkrug 7-mal umkreist. Und damit erklärt Jesus sich selber, seinen Leib, zum Tempel, der zur endzeitlichen Quelle wird und alles Tote lebendig macht. So endet dann bei Johannes auch die Kreuzigungsszene. Einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Am Kreuz beginnt die heilende Quelle in alle Welt zu strömen. Das Wasser der Taufe nimmt uns mit hinein in das Sterben und Auferstehen Jesu. Das ist das zweite Bild, was hier anklingt. Und ergänzend kann man noch sagen, Jesus hat zur Frau am Jakobsbrunnen gesagt, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, der wird niemals mehr Durst haben. Vielmehr wird das Wasser, das ich ihm gebe, in ihm zur sprudelnden Quelle werden, deren Wasser ewiges Leben schenkt. Insofern kann man den Punkt auch so setzen, wie die Lutherbibel es macht und andere. Von den Menschen, die an Jesus glauben, geht auch ein heilsamer Quell aus, der das Tote zum Leben erweckt. So hat Jesus die Menschen in die Welt gesandt, die Glaubenden, so wie der Vater auch ihn in die Welt gesandt hat, um heilsam auf sie einzuwirken. Und das dritte Bild ist der ausgegossene Heilige Geist. Da wendet sich im letzten Vers Johannes an seine Leser und erklärt, was Jesus meinte. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben, denn der Geist war noch nicht gegeben, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus erinnert beim Ausgießen des Wassers am Altar, was im Prophetenbuch Jesaja vom Geist Gottes gesagt wird. Jesaja 44, Vers 3 heißt es, denn ich gieße Wasser auf den dürstenden Boden, rieselnde Bäche auf das trockene Land, ich gieße meinen Geist über die Nachkommen aus und meinen Segen über deine Kinder. In den kurzen Worten, die Jesus da beim Laubhüttenfest sagt, tut sich eine ganze Bilderwelt auf, die dem bibelkundigen Leser vor Augen führt, wer Jesus ist. Er ist der Fels in der Wüste, der dem durstigen Wasser zum Leben spendet, der mitgehende Fels. Er wird am Kreuz zum wahren Tempel der Heilszeit. Von ihm und von allen, die an ihn glauben, gehen Ströme aus, die Wüsten erblühen lassen. Diese Wasserströme sind ein Bild für den Heiligen Geist, den Gott vom Kreuz her auf die Menschen ausgießt. Jesus sagt das alles als Pilger in Jerusalem, als einer, der sich nirgendwo lange niedergelassen hat, der ein Leben in Bewegung gelebt hat. Er sagt das beim Laubhüttenfest, das ganz Israel in Erinnerung ruft, so haben unsere Vorfahren 40 Jahre lang in der Wüste auch gelebt. Der Rabbiner Jonathan Sachs sagt, die Laubhütte ist eine Metapher für die jüdische Situation, nicht nur während der 40 Jahre in der Wüste, sondern auch in den fast 2000 Jahren im Exil und in der Zerstreuung. Über Jahrhunderte lebten die Juden, ohne zu wissen, ob sich der Ort, an dem sie sich niedergelassen hatten, als bloß vorübergehende Behausung erweisen würde. Sie lebten in einem Zustand permanenter Ungewissheit. Das Laubhüttenfest ist das Fest der Ungewissheit. Was wirklich bemerkenswert ist, ist, dass es in der Tradition unsere Zeit der Freude genannt wird. Für mich liegt hier das Wunder im Kern der jüdischen Erfahrung, dass die Juden in der Lage waren, mit dem Risiko und der Ungewissheit zu leben und sich dennoch freuen konnten. Das ist geistiger Mut ersten Ranges. Glaube ist der Mut, mit der Ungewissheit zu leben. Zitat Ende. Mit der Ungewissheit leben, das verlernt man so schnell, wenn man es sich bequem eingerichtet hat, wenn die Abläufe immer gleich und gewohnt sind. Wir machen aus dem existenziellen Vertrauen auf Gott so gerne Religion, Kultur und ziehen unsere Identität daraus. Wie weise ist es, einmal im Jahr ein Fest zu feiern, das die Erinnerung an die Ungewissheit beim Unterwegssein wachhält. Wir leben jetzt seit mehr als einem Jahr in einer gewissen Ungewissheit. Was wir für eine stabile Behausung gehalten haben, das hat sich mancherorts als löchrige Laubhütte herausgestellt. Dafür ist Camping ganz neu in Mode gekommen. Unterwegs sein und dabei einfach leben, die Natur erleben und aus dem Bequemen und Gewohnten einerlei ausbrechen. Das Wetter wieder spüren am eigenen Leib, nicht reingehen, wenn es ungemütlich wird, sich arrangieren mit Hitze, mit Regen und Kälte. Das macht kreativ, das macht spontan, weil man nie genau weiß, was als nächstes kommt. Dazu braucht es Mut. Glaube ist der Mut, mit der Ungewissheit zu leben, sagt der Rabbiner. Diese Botschaft des Laubhüttenfestes hat Jesus in Jerusalem unterstrichen. Da war viel Folklore, viel Brauchtum, viel Fassade, die eine innere Leere verdeckte. Die Jerusalemer waren stolz auf ihren prächtigen Tempel und auf ihre sinnenfrohen Feste. Jesus war das alles ein bisschen suspekt. Der ganze Rummel, der ganze Kommerz, das Ausschließen von Unwürdigen und das Denken in Schubladen. Der äußere Schein ohne inneres Sein. Das ist das Wesen seiner Konflikte mit Pharisäern und Schriftgelehrten. Jesus sah im Geiste, dass da schon bald kein Stein mehr auf dem anderen stehen würde in Jerusalem. Und was dann? Dann braucht es wieder den Mut, mit der Ungewissheit zu leben. Mit dem Gott, der vorgeht, vorangeht wie einst in der Wüste. Der einen versorgt mit Wasser aus dem Felsen. Der sein Lebenswasser in alle Welt verströmt. Seinen Heiligen Geist. Durch ihn, Jesus, und durch die, die an ihn glauben. Das ist der Tempel, den Gott sich wünscht. Dieser unsichtbare Tempel, den Menschen miteinander bilden, weil Gott unter ihnen wohnt. Den kann kein Heer verwüsten. Der Tempel in Jerusalem ist keine 40 Jahre nach der Rede Jesu beim Laubhüttenfest von den Römern in Schutt und Asche gelegt worden. Die Juden mussten sich dann wieder auf den Weg machen, durch immer neue Wüsten. Aber ihr Glaube ist lebendig geblieben. Immer wieder haben sie den Mut gefunden, mit der Ungewissheit zu leben und sie einmal im Jahr beim Laubhüttenfest zu feiern. In diesem Jahr feiern wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Im September soll es ein großes deutschlandweites Laubhüttenfest geben. Bin gespannt darauf. Wir können dann sehen und mitfeiern, dass der jüdische Glaube mehr Camping ist als Tempel. Heute sehen wir Jesus beim Laubhüttenfest im Tempel stehen und rufen: Wer durstig ist, der komme zu mir. Er ist die Quelle des Lebens und des Glaubens. Also lasst uns nicht verzweifeln, wenn uns Gewissheiten verschwimmen, sondern mutig weiter glauben. Kommen wir mit unserem Durst nach Gemeinschaft, nach Sicherheit, nach Geborgenheit zu ihm, dem Gekreuzigten und Auferstandenen. Er führt uns zurück zu den Quellen des Glaubens. Er lehrt uns, dass es gar nicht so viel braucht, um glücklich zu sein. Er ist mit uns unterwegs in der Wüste und er bringt die Wüste sogar zum Blühen. Amen.